von der Zarenherrschaft zur Diktatur des Proletariats in Russland.
Februar 1917. In seinem Hauptquartier in Mogilew schreibt Zar Nikolaus II. In sein Tagebuch:
In Petrograd sind vor einigen Tagen Unruhen ausgebrochen. Und zu meinem großen Kummer haben auch die Truppen angefangen, daran teilzunehmen. Wie schrecklich ist es, so weit entfernt zu sein und schlechte Nachrichten nur bruchstückhaft zu erfahren. Nach dem Diner beschloss ich, so bald wie möglich nach Sarskoje Selo abzureisen.
Doch der Zar wird die Hauptstadt Petrograd, das heutige St. Petersburg, nie erreichen. Soldaten leiten seinen Zug einfach um. Ein unerhörter Vorgang, denn Nikolaus II. Herrscht bis dahin absolutistisch, ja despotisch. Die Zugepisode zeigt die Urgewalt der russischen Revolution, die das wilde Jahr 1917 einleitet und die 300 Jahre lang regierende Dynastie der Romanows hinwegfegt.
Rückblende. 1914, bei Beginn des Ersten Weltkriegs, wird auch Russland von patriotischer Begeisterung erfasst. Die Menschen scheinen dem 46-jährigen Zaren, der weich wirkt, aber autokratisch denkt, das blutige Ende eines Revolutionsversuchs im Jahr 1905 und die Kaltstellung des Parlaments, der Duma, verziehen zu haben. Der Eindruck täuscht. 3 Jahre später, im Winter 1917, kommt es zur Revolution. Professor Helmut Altrichter, Osteuropa-Historiker an der Uni Erlangen-Nürnberg, zu den Gründen.
Ein militärisch wenig erfolgreicher Krieg, eine Armee, die bereits den Keim des Zerfalls in sich trug, eine überforderte Wirtschaft, deren Versuch, alles für den Krieg zu mobilisieren, die Zivilbevölkerung in den Hunger führte, und eine Autokratie, die sich beharrlich weigerte, die Chancen eines Schulterschlusses mit der Gesellschaft zu nutzen. Das war der politische Hintergrund jener Ereignisse, die die zarische Herrschaft hinwegfegten.
Die Dramatik der Entwicklung, die nun einsetzt, zeigt im heutigen Petersburg das Museum zur politischen Geschichte Russlands. Zur Ausstellung gehören auch Filme aus der Revolution von 1917, mit emotionaler Musik unterlegt.
Den Anfang macht die oft bürgerlich genannte Februarrevolution, eine Hungerrevolte. Frauen aus einem Petersburger Arbeitervorort demonstrieren am 23. Februar, weil ihre Familien nichts mehr zu essen haben. Tags darauf beginnen Fabrikarbeiter einen Sympathiestreik. Im Unterschied zu Aufständen vor 1914 gehorchen dieses Mal die Kosaken, die treuesten Truppen des Zaren, nicht dem Befehl, die Demonstranten niederzuschießen. Bereits am 27. Februar muss die Regierung zurücktreten. Einen Tag später schreibt der französische Diplomat Charles de Chambrun über die Soldaten in Petersburg:
Zu meinem Erstaunen marschieren sie auf den Winterpalast zu, dringen dort, von den Schildwachen begrüßt, ein, nehmen ihn ein und besetzen ihn. Ich warte einige Augenblicke und sehe die kaiserliche Standarte langsam heruntergleiten, von einer unsichtbaren Hand gezogen. Sogleich flattert ein roter Baumwollfetzen über dem Palast.
Am 2. März 1917 dankt Zar Nikolaus II. Ab. 2 nahe Verwandte verweigern die Nachfolge. Die Monarchie in Russland endet. In Petrograd bildet sich eine provisorische Regierung, angeführt von einer liberalen Partei. Die ersten Amtshandlungen, so Helmut Altrichter, sagen viel über die Defizite des Zarenreiches aus.
Die neue Regierung verkündete eine allgemeine politische Amnestie, die Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit einschließlich des Streikrechts und die Abschaffung aller ständischen religiösen und nationalen Diskriminierungen. Sie versprach darüber hinaus, sofort mit den Vorbereitungen zur Wahl einer konstituierenden Versammlung auf der Basis des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts zu beginnen.
Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, ist um diese Zeit im Exil, wie fast alle Anführer der verbotenen bolschewistischen Partei, die sich im Jahr 1903 als radikal linke Absplitterung der Sozialdemokratie gegründet hat. Im Fall Lenins ist es die Schweiz, wo er aus der Zeitung von den Geschehnissen erfährt. Der Plan, sofort in die Heimat zu fahren, ist jedoch schwierig umzusetzen. Seine Frau Nadeschda Krupskaja schreibt später in ihren Erinnerungen:
Legale Reisewege gab es nicht. Man musste also illegal fahren. Aber wie? Lenin konnte nicht mehr schlafen, seit die Nachricht von der Revolution eingetroffen war. Am besten war es, sich den Pass irgendeines neutralen Ausländers, etwa eines Schwedischen, zu verschaffen. Aber die Unkenntnis der schwedischen Sprache war ein Hindernis. Vielleicht ginge es mit dem Pass eines stummen Schweden. Aber dabei konnte man sich zu leicht verraten.